Schönen guten Morgen auch von mir. Schön hier zu sein. Ich bin dankbar hier zu sein. Das ist auch das Thema von heute Morgen. Und dazu passt die 112. Also nicht das Lied, sondern die Zahl. 112. Feuerwehr mag sein, habe ich mitgerechnet, ist es aber nicht. Es sind exakt 112 Tage bis Weihnachten. Als Kind habe ich es gezählt. Strichliste gemacht, weil ich mich so doll auf die Geschenke gefreut habe. Dann habe ich im Sommer schon Halbzeit gefeiert und habe mir gedacht, bald ist es soweit. Die Lebkuchen stehen im Übrigen schon im Regal. Bei 30 Grad schmilzt die Schokolade. Ich habe ein bisschen Angst drum, aber gut, ist ja noch nicht so wichtig. Aber es ist schon ein bisschen absurd, dass jetzt schon Lebkuchen im Regal stehen. Aber die Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Vorfreude auf Weihnachten. Vorfreude, den Geburtstag von Jesu mal wieder richtig feiern zu dürfen, trotz Corona. Und vor allen Dingen die Kinderaugen zu sehen, wenn sie die Geschenke aufmachen. Und eigentlich mache ich mir dann immer klar, auch jetzt schon, wie schön es ist, dass das Geschenk auf mich wartet. Auch im Sommer schon. Ja, nicht wir warten auf die Geschenke, sondern das Geschenk wartet auf uns. Genau andersrum. Jesus ist das Geschenk und er beschenkt uns. Und darauf darf ich mich freuen. Und er hat mich schon mit so vielem beschenkt und nicht nur an Weihnachten und nicht nur mit sich selbst. Und dafür bin ich dankbar. Beschenkt mit so vieles, was mich ausmacht, was dich, was euch, was sie ausmacht, das ist alles sein Geschenk an dich. Deine Gedanken, deine Gefühle, deine Begabungen, deine Fähigkeiten, ergänzt es. Alles das ist sein Geschenk an dich. Und dafür darf ich dankbar sein. Und darum geht es heute Morgen. Dankbar sein für das, was er mir geschenkt hat. Und er beschenkt mich ja nicht des Schenkens willen oder weil er meine leuchtenden Augen sehen will, sondern er beschenkt mich und macht mich zu dem, was ich bin, um es weiterzugeben. Haben wir heute Morgen schon drüber gesprochen oder gehört. Das ist der einzige Zweck. Er beschenkt mich, damit ich anderen was weitergeben kann. In der Jungschar würden wir jetzt spielen, ich packe meinen Koffer und gucke, was ich geschenkt bekommen habe und was ich es anderen weiterschenke. Das machen wir jetzt nicht, keine Angst. Aber es ist vielleicht ganz gut, sich mal vor Augen zu führen, womit ich denn überhaupt beschenkt worden bin, was Gott mir denn überhaupt geschenkt hat, an Fähigkeiten, an Begabungen, an dem, was mich ausmacht. Und dann fällt es auch umso leichter, wenn die Klostermühle ansteht und die Tage mit der Klostermühle, einfach mal zu schauen, wie kann ich das von dem, was ich geschenkt bekommen habe, denn überhaupt weitergeben an den Tagen. Denn eigentlich ist es ja das, warum wir hier auf der Erde sind, um anderen genau davon weiterzugeben. Von dem, was wir glauben, von dem, was wir sind, von dem, wie wir beschenkt wurden. Und dann darf ich mir auch ruhig mal fragen, wie ich mir denn jetzt schon vorstelle, das an den Tagen zu tun, wo die Klostermühle kommt. Wie kann ich denn andere begeistern mit dem, wie ich bin? Gott selbst begeistert, das ist mir schon klar. Aber wie kann ich mit dem, was ich geschenkt bekommen habe, genau diese Dankbarkeit, genau diesen Frieden, genau das, was ich bin, denn überhaupt weitergeben? Hingehen zu Leuten, auf Leute zugehen, Leute einladen, sich mit Leuten an einen Tisch sitzen, wo ich sonst nicht mit an einem Tisch sitze. Sich Zeit nehmen für die Vorbereitung, dass die, die kommen, sich wohlfühlen. Oder vielleicht auch mal Urlaub nehmen, weil es mir so wichtig ist. Ich glaube, an diesen Tagen mit der Klostermühle können ganz viele Begabungen und unterschiedlichste Geschenke dann auch zusammenspielen. Also, was hast du geschenkt bekommen, was du vielleicht auch an diesen Tagen einsetzen kannst? Menschen einladen auf der Straße, gezielt jetzt schon beten, gezielt jetzt schon zu Leuten hingehen, Beziehungen knüpfen, Stühle stellen, Menschen willkommen heißen, dekorieren, spülen, was auch immer. Gespräche führen, Essen vorbereiten, im Hintergrund wirken, all das bin ich mir sicher, habt ihr geschenkt bekommen als Begabung, was euch ausmacht und wo, was ihr einbringen könnt. Eigentlich geht es darum, anderen zu sagen, was Glaube für mich bedeutet. Und das ist mehr als nur, dass Jesus für mich gestorben ist und dass andere Sünder sind. Das ist viel, viel mehr, was Glauben für mich ausmacht, was mich begeistert an Jesus. Und eine Sache ist, Glauben heißt für mich auch aus Dankbarkeit leben. Aus tiefer Zufriedenheit und aus tiefer Dankbarkeit, was ich alles geschenkt bekommen habe. Ich darf die Geschenke annehmen und eben nicht nur an Weihnachten. Annehmen nach dem Motto, jetzt schauen wir mal, was von dem, was ich bin, eigentlich mein Verdienst ist. Nichts. Ich bin eigentlich alles, weil Jesus mich zu dem macht, was ich bin. Nichts ist meine Leistung, nichts ist mein Verdienst. Und dann erwächst noch viel mehr ein Leben aus Dankbarkeit. Gut, andersrum wird auch kein Schuh draus, wenn ich das, was ich geschenkt bekommen habe, eben nicht nutze und nur das Geschenk deswegen ausgepackt habe und ich weitergebe, dann ist es schon mein Verdienst. Das ist klar. Aber mal im Ernst, wir brauchen uns doch eigentlich nicht zu beschweren. Wir brauchen uns doch eigentlich, um nicht Sorgen zu machen. Wir haben alle Geld, um leben zu können. Wir haben alle eine Arbeitsstelle, wie wir gesungen haben, hoffentlich. Und die Beamten, so wie ich, brauchen sich mal gerade gar nicht beschweren. Aber es geht um weit mehr als um Geld. Wenn ich in die Ukraine gucke, dann ist es Dankbarkeit hoch 10, jeden Tag und mit jedem Kriegsbericht, dass ich hier sein darf und dass ich so leben darf, wie wir gerade leben, trotz Inflation. Aber ich bin dann trotzdem dankbar, wenn ich das sehe, für mich, meine Situation und unsere Situation. Und dann gibt es so viel mehr, wofür wir Gott mal Danke sagen können. Und ich glaube, es tut ganz gut, sich dafür mal Zeit zu nehmen, und sich zu Hause mal hinzusetzen und mal in Ruhe zu überlegen und vielleicht sogar aufzuschreiben, was mich dankbar macht. Und je länger die Liste wird, da bin ich mir sicher, umso dankbarer werde ich auch für Kleinigkeiten. Die Frage ist aber, was ändert sich dadurch? Ein Leben aus Dankbarkeit, was heißt es? Das ist so viel mehr, als nur mal beim Metzger für die Fleischwurst Danke zu sagen. Oder mal den Kindern zu sagen, jetzt bitte mal schön Danke sagen. Das ist viel, viel mehr. Ein Leben aus Dankbarkeit kommt von innen, kommt aus innerem Frieden raus. Und um Dankbarkeit geht es auch in dem heutigen Bibeltext. Lukas 17, 11 bis 17. Ihr kennt die Geschichte alle, wahrscheinlich in- und auswendig. Und ich hoffe, ihr könnt heute Morgen noch ein bisschen was Neues mitnehmen. Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, dass er mitten durch eine Gegend zwischen Samaria und Galiläa ging. Und als er in ein Dorf einzog, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von fern standen. Sie erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, Meister, erbarm dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie gereinigt. Einer aber von ihnen kehrte zurück, als er sah, dass er geheilt war, und verherrlichte Gott mit lauter Stimme. Und er fiel aufs Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die 10 gereinigt worden? Wo sind die 9? Haben sich sonst keine gefunden, die zurückkehrten, um Gott Ehre zu geben, außer diesem Fremdling? Und er sprach zu ihm: Steh auf und geh hin. Dein Glaube hat dich gerettet. Und ich möchte 2 Aspekte davon ansprechen heute Morgen. Einmal, warum und wie heilt Jesus? Und was heißt das für uns? Und den zweiten Aspekt, wo liegt denn eigentlich der Unterschied zwischen dem einen, der zurückkommt, und den anderen 9? Also, Jesus wollte nach Jerusalem. Weit weg von dem, wo er jetzt gerade war. Auf der Karte ganz oben zwischen Samaria und Galiläa, da befand er sich. Da will sonst kein Jude hin, zumindest nicht freiwillig. Warum nicht? Dazu müssen wir mal kurz in die Geschichte schauen. So im Jahr 722 vor Christus hatten die Assyrer dieses Gebiet erobert und zu einer Verwaltungseinheit zusammengefasst, der Provinz Samarien. Um Aufstände in den besiegten Ländern von vornherein zu unterbinden, nahmen die Assyrer oft eine Umsiedlung der Bevölkerung vor. Und so auch hier. Die Oberschicht der Israeliten wurde nach Assyrien gebracht und durch fremde Länder aus anderen unterworfenen Ländern ersetzt. Kann man in 2. Könige nachlesen. In Samarien lebte also so eine Mischbevölkerung aus verbliebenen Israeliten und den Fremden, die dazukamen. Sie verehrten den Gott Israels, aber auch eben die Götter aus den anderen Herkunftsländern. Von den aus dem babylonischen Exil zurückgekehrten Judäern wurden die Samariter eben nicht als Israeliten anerkannt. Die Samariter verstanden sich als die Bewahrer des alten Glaubens. Als heilige Schriften erkannten sie die 5 Bücher Mose an. Und die späteren Schriften, vor allem die Prophetenbücher, die lehnten sie eben ab. Die Samariter erwarteten, ähnlich wie die Juden, einen Retter. Und im Gegensatz zu den Juden jedoch keinen König, sondern eher einen Propheten wie Mose. Und zur Zeit von Jesus galten die Samariter bei den Juden eben als Irrgläubige. Sie und ihr Land wurden von den Frommen geachtet und gemieden. Und deshalb, wenn man das nicht weiß, ist es nicht zwingend ersichtlich, aber hier geht Jesus extra durch Samarien. Er hat die Route extra geplant, an den Samaritern vorbeizugehen. Er hat die Route bewusst gewählt und marschiert genau dadurch, durch das Gebiet, was alle anderen mieden. Olivenbäume, Felsen, schroffe Landschaft, wenig Großstädte, wenig Reizvolles. Eigentlich will da auch niemand hin. Da ist ein Dorf mal eine Abwechslung. Oder anders, da ist Besuch in einem kleinen Dorf sowieso was ganz Besonderes. Und wenn dann noch hoher Besuch kommt, umso besser. Und ihr wisst es sicherlich, waren vorher Boten, Kinder, ein Tross von 50 bis 70 Menschen, die mit Jesus zogen. Also das kündigt sich an. Wenn nicht durch eine Staubwolke, dann mindestens durch das Geschrei, was dem einhergeht. Und sie mussten ja auch irgendwo unterkommen. Das heißt, sie haben eine Einkehrmöglichkeit gesucht und haben auch Boten vorweggeschickt, die zumindest das organisiert haben, dass sie irgendwo unterkommen können. Das spricht sich rum, logischerweise. Auch wer da kommt. Und vor allen Dingen bei denen, die draußen vor dem Dorf leben mussten, vor der Stadt. Die Aussätzigen. Die sind sowieso vom Gottesvolk ausgestoßen. Sie mussten nach dem Gesetz, das kennt ihr alle, von gesunden Menschen sich fernhalten. Wer unrein ist, soll abgesondert wohnen und außerhalb des Lagers in seiner Wohnung bleiben. So steht es schon in 3. Mose. Corona-Quarantäne. So kann man sich das vorstellen. Alle in ihrem kleinen Hort, in ihrem kleinen Örtchen zusammen, durften nicht raus, durften nicht rein, durften mit niemand Kontakt haben. Ich weiß nicht, wie sie Essen bekommen haben, wie die hygienischen Bedingungen waren da vor dem Dorf, wie die Versorgung überhaupt stattgefunden hat und ob sie mit der Gemeinschaft, die sie untereinander hatten, zufrieden waren. Oder ob dann irgendwann auch mal so ein Lagerkoller entstand. So, und nun kommt Jesus. Und egal, wie viel sie wissen über Jesus, egal, wie viel dann schon die Boten da angekündigt haben, egal, wie sie schon, was sie von dem, was ich rumgesprochen hatte, mitbekommen hatten. Und egal, ob es ein Jude war, das war ihre einzige Chance, da rauszukommen. Vorgedessen berieten sie sich, was sie denn nun machen. Vielleicht drängten sie sich durch die Olivenbäume, vielleicht schlichen sie sich auf dem Boden entlang, um ja nicht von den anderen gesehen zu werden. Vielleicht mussten sie auch einen Umweg gehen, weil mittlerweile schon ein Spalier von Leuten da waren, die Jesus empfangen nehmen wollten. Zumindest waren sie in Rufreichweite. Das ist das Einzige, was hier im Text steht. Alles andere war ihnen egal und jetzt fingen sie an zu schreien. Ihnen war auch egal, ob das peinlich war. Ihnen war auch egal, was die anderen sagten. Sie schrien um ihr Leben. Jesus, Meister, erbarme dich. Ihre einzige Chance, da rauszukommen. dann würde ich, glaube ich, auch schreien. Das muss für die anderen Menschen zwar verstörend gewesen sein, aber kein Wort davon in unserem Text. So, und jetzt kommt das Erstaunliche. Jesus geht hin zu denen, die da geschrien haben. Oder gab die Anweisung, sie sollten sich nähern. Da wurde auch nicht viel Smalltalk gehalten, zumindest steht davon überhaupt nichts. Und anders als bei anderen Heilungsgeschichten, zum Beispiel beim Bartimäus, fragt Jesus auch nicht, was er tun soll. Er kommt gleich zur Sache. Geht hin zu den Priestern, sich die Absolution der Reinheit holen, sich die Bescheinigung der Gesundheit holen, das negative PCR-Ergebnis. Sie waren die offizielle Stelle, die für die Eingliederung in der Gesellschaft, in das Leben in der Gesellschaft, die das ermöglichten. Deswegen mussten sie zu den Priestern gehen. Aber es war noch gar nichts passiert. Jesus ging hin und sagte, geht zu den Priestern. Aber warum? Wieso sollten sie jetzt zu den Priestern gehen? Es hat sich nichts verändert an ihrer Situation. Richtig. Denn eigentlich ist dieser Befehl oder dieser Auftrag, hinzugehen, nichts mehr als eine Glaubensprüfung. Die Gesunden standen Spalier und ließen sie gewähren. Sicherlich mit Zähneknirschen, sodass dem einen oder anderen bange wurde und er den Abstand, den wir ja mittlerweile alle kennen, vielleicht mehr als einhielt. Aber sie gingen weiter und wurden auf dem Weg geheilt. Überschrieben mit den Worten, geheilt durch Gehorsam. Wärst du an deren Stelle gewesen, was hättest du getan, wenn noch nichts passiert ist? Was heißt denn Gehorsam eigentlich für dich? Bibellesen, beten, Beziehungen mit dem Leben, Demut, Dankbarkeit. Oder wenn es dir, wie wir auch schon gehört haben, wie Jona schlecht geht und alles über dich zusammenstürzt, heißt es denn auch, Gott zu loben, wenn du noch gar kein Licht am Tunnel siehst? Ist das Gehorsam? Hier steht sogar Jona. So wie Jona, der in den Tiefen des Sees gerade verschluckt, genau dann anfängt, Gott zu preisen. Aber es lohnt sich nachzudenken, was Gott für dich heißt, was Gehorsamkeit für dich heißt. Und es darf anders sein, als das, was es für mich heißt. Ich bin gehorsam meinem Gott gegenüber und niemand sonst. Gehorsam ist ein zentrales Thema, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Menschen und ganze Völker werden danach beurteilt, ob sie Gott gegenüber gehorsam sind oder nicht. Segen und Fluch, Heil und Unheil hängen genau davon ab. Aber das ist gerade der Punkt, das biblische Verständnis von Gehorsam. Da geht es nicht um ein System, nicht um ein Einordnen in eine menschliche Autoritätsstruktur, sondern um mein Verhältnis zu Gott. Ihm allein und ihm zuerst soll der Mensch gehorsam sein. Also Gehorsam im biblischen Sinne ist eigentlich nur ein Verhältnis der Beziehung zwischen uns und Gott. Und dementsprechend ist Gehorsamkeit eigentlich nur ein Ausdruck der Liebe zu Gott. Da bin ich mir sicher. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und dabei ist das deutsche Wort Gehorsam außerordentlich gut geeignet, den Kern dieser Beziehung zu verdeutlichen. Im Griechischen, Hebräischen und im Deutschen stammt alles von Hören ab. Gehorsam, Gehorchen kommt von Hören. So ist Gehorsam was ganz Konkretes, nämlich das immer neue Hören. Gehorsam entsteht also aus der Beziehung und aus dem Zwiegespräch. Und weil sie das wissen, diese zehn, ist es für sie eine Glaubensprüfung, diesem Gehorsam gegenüber Gottes Auftrag, Jesu Auftrag zu folgen und einfach zu gehen, obwohl sich noch nichts verändert hat. Sie zeigen Gehorsam. Aber Gott will nicht blinden Gehorsam und nicht erzwungene Unterordnung, sondern sehnt sich nach dem freiwilligen Eingehen des Menschen auf seinen guten Willen. Und genau das ist auch hier der Fall. Die zehn wussten, dass Jesu ihnen keinen Auftrag gibt, den sie nicht erfüllen können, dass er einen Sinn und Zweck hat mit diesem Auftrag und dass er nur Gutes will für sie. Deswegen gehen sie. Aus dem Hören wollen erwächst die Antwort, die mehr ist als das Ausführen von Anweisungen. Gehorsam als Antwort wird erst da möglich, wo unser Herz ein ganzes Ja zu dem findet, was uns gesagt wird. Auch hier im Text ist Gehorsam eben eine Antwort auf die Beziehung, die Gott in Jesus geschenkt hat. Nicht unser Gehorsam begründet dieses Verhältnis, sondern weil Jesus uns mit Gott versöhnt hat. Indem er die heilt, die nicht zu Gottes Volk gehören durften, die Samariter, heilt er nicht nur den Einzelnen, sondern Jesus repariert hier ein Stück auch Gottes Volk und führt es zusammen. Was eine subtile Botschaft, die ich so, zumindest vor der Vorbereitung, ein bisschen übersehen habe. Wo liegt aber der Unterschied zwischen dem einen und den neuen anderen? Und früher dachte ich immer, naja, die anderen, die haben halt vergessen, Danke zu sagen. Aber dem ist nicht so. Der Unterschied liegt eben nicht in der Dankbarkeit. Alle waren dankbar, alle haben sich riesig gefreut. Da bin ich mir sicher. Und wo würdest du hingehen, wenn du dankbar bist für sowas? Wenn du sowas erlebst, wo gehst du als erstes hin? Natürlich zu deiner Familie. Natürlich zu dem, wo du jahrelang von abgesondert warst. Hallo, hier bin ich wieder. Ich bin wieder zurück. Ich bin wieder der Alte. Ihr könnt mich endlich wieder aufnehmen. Aber in Wahrheit gibt es zwei Unterschiede. Der eine, der zurückkommt, ist tatsächlich Samariter. Und das ist mal ganz brisant. Ich kann mir gut vorstellen, dass bei meinem herzigen Samariter und auch hier die Worte Jesu eben noch eine andere Komponente tragen, die oberflächlich niemand sieht. Er macht nämlich den Juden, seinem Volk, seinem vielleicht auch manchmal beratungs- und predigtresistenten Volk, durch einen Samariter deutlich, wo sie stehen. So schaut mal nach dem Motto, selbst ein Samariter hat es begriffen und kommt zurück und sagt Danke. Den scheinbar Frommen hält Jesu hier vor Augen, dass auch die, von denen man es eigentlich nicht erwartet, beispielhaften Gehorsam zeigen und einen tiefen Glauben haben. Wenn die es können, dann könnt ihr es doch allemal. Und die zweite, vielleicht noch offensichtlichere Erklärung, der eine kommt zurück, und zwar aus dem Grund, weil er weiß, wem er es zu verdanken hat. Er schenkt nicht das alte Leben zurück, Jesus schenkt nicht das alte Leben zurück, sondern er schenkt ein neues Leben. Deswegen ist es auch falsch zu sagen, hier bin ich wieder, der Alte. Das stimmt nicht. Das ist auch bei uns so. Wenn wir Vergebung erfahren, dann sind wir auch nicht wieder die Alten, sondern dann sind wir ein Stück verändert. Dann hat uns Jesus ein Stück von sich geschenkt und macht uns zu einem neuen Menschen. Versteht ihr? Das ist schon ein Unterschied, zu sagen, nicht ich bin wieder der Alte, die Krankheit ist geheilt, hier bin ich wieder zurück, sondern durch die Heilung habe ich ein Stück von Jesus geschenkt gekriegt und bin quasi ein Neuer, bin nicht mehr der Alte, sondern bin verändert. Und das begreift dieser Rückkehrer, dass er eben nicht mehr der Alte ist und nur dankbar ist für das, was da eben nicht mehr ist, sondern dass er auch ein Stück von Jesus damit geschenkt bekommen hat. Und dann begreift er, wem gegenüber er dankbar ist und geht deswegen zurück. Und das gilt auch für uns, bei alledem, was wir geschenkt bekommen haben. Gut, wir sind vielleicht nicht von Aussatz befreit worden, aber wir haben so viel anderes geschenkt bekommen und haben immer damit einen kleinen Teil von ihm geschenkt bekommen. Und das verändert vieles. Und dann kann ich viel mehr aus Dankbarkeit leben, dann kann ich viel dankbarer sein, dann muss ich viel demütiger sein, weil ich so wenig für das, was ich bin, beigetragen habe. Ich lebe nicht mehr für mich, sondern ich lebe eigentlich mit ihm und für ihn. Ich fasse mein ganzes Leben als ein Geschenk auf. Und dann kann ich auch dankbar sein. Und dann weiß ich, wem gegenüber ich dankbar bin für das, was ich habe. Und dann ist es logisch, dass ich das, was ich als Dankbarkeit empfinde, auch anderen weitergebe. Das ist eine logische Folge und dann ist es kein Zwang mehr, sondern dann weiß ich, ich bin dankbar für das, was er mir geschenkt hat und deswegen schenke ich es weiter. Und dann ist keine andere Erklärung mehr notwendig, das reicht. Alles andere ergibt sich von selbst. Danke, Jesus. Amen. Und ich würde gerne auch mit uns beten. Vater, du zeigst uns manchmal so vieles, was nicht oberflächlich und auf den ersten Blick sichtbar ist. Und dafür bin ich so dankbar. Ich bin dir so dankbar, dass wir bei dir so viel lesen können, was zwischen den Zeilen steht. So viel, was du dir gedacht hast, als du handelst. Ich danke dir für all das, was wir sind, für all das, was wir geschenkt bekommen haben. Für jede Kleinigkeit. Und ich möchte dich bitten, dass wir verstehen, wem gegenüber wir dankbar sind. Wem wir das zu verdanken haben, nämlich nicht uns selbst, sondern allein dir. Und dass mit all dem, was du bei uns reparierst, mit all dem, was du uns schenkst, du uns einen Teil von dir geschenkt hast. Und dass wir deswegen mit dir leben dürfen. Aus Dankbarkeit, aus tiefem Frieden. Und dass sich damit ergibt, dass wir das weitertragen, dass wir leuchten können, dass wir Feuer haben, dass wir anderen genau davon erzählen, was für uns Glaube ausmacht. Nämlich jeden Tag von dir beschenkt zu werden. Und darauf freue ich mich und dafür bin ich so dankbar. Amen.